Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Ja, moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollen mit den Besten. Ich bin der Spielleiter Flo. Auf mir gegenüber sitzt der großartige Torge.
Moin Flo.
Ist das nicht richtig seltsam, wenn ich die Ansage mal mache?
Aber ich finde das erfrischend abwechslungsreich. Das machst du gar nicht so schlecht.
Ja, so ein kleiner Rollentausch in der Beziehung kann ja auch mal ein bisschen aufweckend sein.
Rollentausch mit den Besten. Diese Rollen mit den Besten, Wortspiele hören einfach auch nie auf.
Ja, ich meine, dieses Meme, was irgendjemand bei uns im Discord gepostet hat, wo die uns so mit Photoshop Polizeihüte aufgesetzt haben und dann stand da Kontrollen mit den Besten.
Ja. Oh, herrlich.
Oh Gott, wir haben unser erstes Meme.
Danke, Tim.
Großartig.
Ja, schön, dass wir uns wieder hier eingefunden haben für eine neue Folge. Bei dir alles gut?
Ja, doch. Also, ich habe irgendwie mein Bein verletzt. Ich weiß nicht,
was
wie.
Hast du getan?
Ich weiß es nicht. Aber als ich eben bei euch ins Bad gehen wollte, kam ich die Treppen hoch. Aber das wird sich bestimmt wieder vergehen. Das ist auch bestimmt alles noch ganz gut. Ansonsten läuft alles. Lockdown nervt.
Yes, kann ich bestätigen.
Rona nervt. Ja, ich werde jetzt dreimal die Woche getestet.
Das ist doch aber ganz gut. Also das geht mir zumindest auch so in meinem Umfeld so, dass irgendwie die ersten Leute und Familienmitglieder sind getestet irgendwie oder sind geimpft sogar. Und dass man da irgendwie regelmäßig jetzt an diese Tests irgendwie rankommt, macht dann zumindest ein bisschen so ein bisschen sichereres Gefühl irgendwie.
Ja, ist auch total wichtig. Und bei dir?
Ja, bei mir eigentlich Tito so, ne? Arbeit ist gerade viel los, aber ich freue mich einfach, dass wir Rollen mit den Besten am Start haben tatsächlich. Ich meine, viele werden das vielleicht schon ein bisschen mitbekommen haben, dass wir in unseren älteren Folgen manchmal Verweise haben auf, keine Ahnung, Weihnachten oder so. Ja. Wir haben dieses Projekt also schon länger geplant, aber das ist jetzt ein richtig gutes Gefühl, alles irgendwie fertig zu haben, vom Intro bis zu den Grafiken und allem, was dazugehört. Ja, und das ist einfach schon richtig schön, was man so an Feedback so gehört hat von einigen Leuten aus dem Freundeskreis oder eben auch aus dem, ja tatsächlich von Leuten, die man halt nicht kennt, so, ne, die irgendwie anders auf unser Projekt gestoßen sind. Von daher ein kleines Shoutout an alle da draußen, die hier gerade zuhören. Wir freuen uns mega.
Ich freue mich immer wie so ein kleiner Junge, wenn ich sehe, so, oh, im Discord ist ein Fremder. Dann ja. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Und irgendjemand stellt Fragen bei Instagram, so, oh, wie funktioniert das? Und hey, habt ihr vor, das und das zu machen?
Ja, ist voll gut.
Ist total seltsam, aber ich freue mich halt auch richtig dolle darüber.
Ja, und ich meine, das ist auch schön, also ich finde das einfach cool, wenn man dann jetzt irgendwie zumindest mit dir jemanden da draußen hat, der irgendwie einem ja wirklich so ein bisschen auch irgendwie eine, ja, irgendwie einen Rat geben kann, wenn man jetzt irgendwie eine Frage zum Thema hat, so, ne? Das ist schon irgendwie ganz cool, weil ich meine, das ist ja auch ja, das Setting für diesen Podcast. Ich habe einfach viele Fragen zum Thema bei dem Paper, ich stelle sie dir, du beantwortest die und bam, das ist der Podcast, so, ne?
So schnell geht
so
das.
So ungefähr.
Und ich habe ja auch, glaube ich, in der vorherigen Folge irgendwann mal gesagt, wenn wir 100 Stunden aufnehmen und irgendjemanden dazu bewegen können, dass er mal so einen D20, einen 20-seitigen Würfel in die Hand nimmt, auch wenn er nichts damit macht, ja, worth it. So, ja. Dann haben wir alle Ziele erreicht, die wir uns jemals hätten setzen können. Und ja, ich freue mich. Es ist total schön, dass das alles einfach so nett ist und wir haben kein Gatekeeping und jeder ist so willkommen und alle helfen sich.
Ja, ist voll schön. Und ich merke ja auch, ich weiß nicht, ob ich das auch schon, ich meine, das habe ich dir schon öfter gesagt, das habe ich vielleicht auch im Podcast schon mal gesagt, aber wie viel mir einfach dieses ganze Projekt so bringt, einfach, also das ganze, ja, Pen and Paper spielen, so, das ist einfach ein ganz schönes Add-on so im Leben, ganz schönes neues Hobby, von dem ich nicht gedacht habe, dass man das nochmal irgendwie mit so ein bisschen hochzieht an der Seite, so, ne?
Ja, vor allem jetzt, wo man nicht mehr rausgehen darf.
Ja, das ist also wirklich so, ne, dass man irgendwie, ja, auf Fantasiereisen gehen kann, wenn man eigentlich gerade in der echten Welt nicht auf Reisen gehen kann, ist das einfach nur sweet.
Ja, und apropos nicht rausgehen, der Torge und ich, wir haben uns hier wieder mal eingesperrt. Ich glaube, letzte Woche war das. Und ja, wir haben, wie einige von euch vielleicht gesehen haben, so einen Trailer hochgeladen, so einen kleinen Tease auf unserem Instagram, auf unserem YouTube, was ihr auch auf der Webseite rollen mit dem besten.de findet. Und wir haben und an was Neues gewagt, und zwar ein Actual Play, also eine Aufnahme, in der wir spielen, verbunden mit ein paar Regelerklärungen hier und da und wie funktioniert das Ganze, aber vor allem eigentlich halt echt cooles Rollenspiel. Und einfach Spaß, halt wirklich, wirklich viel Spaß.
Auf jeden Fall. Wir können einfach den Trailer nochmal eben abspielen für alle, die das noch nicht gehört haben. Und dann schnacken wir da gleich nochmal eben drüber.
Alles klar. Ach, Randy, weißt du, ich würde dir sagen, dass es mir leid tut. Aber jetzt, wo du in deinem eigenen Grab stehst, brauchen wir keine Nettigkeiten mehr. Also ich habe Gänsehaut.
Ich wollte es gerade sagen, kriege ich auch immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Das ist einfach, also ja, das hat einfach auch super viel Spaß gemacht, diesen Trailer zu bauen. Du kamst damit irgendwie um die Ecke, ey, Torge, ich brauche mal ein Mikrofon, ich muss hier irgendwas aufnehmen. Ich hatte keine Ahnung genau, was du wirklich vorhast. Und wir haben ja auch wirklich wenig drüber gesprochen. Das war ja wirklich auch die Entstehungsgeschichte, war so ein bisschen Mystery. Ich wusste, wie gesagt, nicht wirklich, was du vorhast, bis du mir dann irgendwie den Rekorder auf dem Schreibtisch hast liegen gelassen und hast gesagt, so hier, guck dir das mal an und dann gucken wir mal, was wir daraus bauen. So, ne? Und dann habe ich das gehört und dann hast du gesagt, so ja, das könnte irgendwie ein Trailer sein zu eben einer Actual Play-Kampagne, die wir spielen werden. Und ich war sofort hin und weg und war auch sofort irgendwie dann dieser, ja, dieser kreative Fluss, der dann sofort einsetzt, wenn du irgendwie Ideen hast, diese Tonaufnahme jetzt von deiner Stimme in dem Fall irgendwie, ja, zu bearbeiten und irgendwie mit Musik das zu untermalen und das ein bisschen cineastisch irgendwie zu gestalten, so, ne? Also dieser Prozess nur von dem Erstellen dieses Trailers hat schon so viel Spaß gemacht und dann den am Ende so zu hören und rumzuschicken und da dann wieder Feedback drauf zu bekommen, das war einfach richtig, richtig cool.
Ja, fühle ich. Ja. Es war ganz seltsam am Anfang, das Leuten zu schicken. Mhm. Und als dann doch positive Resonanz zurückkam, war das auch so ein bisschen befreiend. Nein, einfach nur schön. Das ist total toll. Und ja, das wird auch demnächst online gehen.
Genau, also wie Flo gerade schon gesagt hat, wir haben uns an unsere erste Actual Play-Kampagne gewagt, haben das also aufgenommen, wie wir gespielt haben. Ein Western-Abenteuer im Cthulhu-Universum. So viel kann ich ja schon sagen oder so viel kann man dem vielleicht auch schon entnehmen. Und ja, wir saßen da letztens wieder 4 Stunden, haben gespielt und haben das aufgezeichnet. Und ich bin immer noch an der Produktion dran, weil das ist dann doch echt eine super lange Aufnahme geworden. Und die versuchen wir natürlich auch so ein bisschen ja zu vertonen und so zu machen, dass es cool klingt. Hauen das aber, wie gesagt, in den nächsten Wochen raus und sind dann eben auch richtig gespannt, dann wie das bei euch da draußen ankommt.
Ich hoffe gut.
Ich hoffe auch gut. Und man muss ja sagen, so, also bevor wir mit Pen and Paper angefangen haben, so, ne, und wir dann das erste Mal darüber gesprochen haben und du hast gesagt, so, ja, es gibt halt irgendwie diese typischen Fantasy-Settings mit D&D, also Dungeons and Dragons oder Pathfinder und es gibt eben Cyberpunk und dann ist eben ja auch immer ganz oben dabei halt diese Lovecraft-Geschichten um Call of Cthulhu. So, und erst, also, und ich wusste schon irgendwie, was das ist, also, dass das irgendwie halt so Gruselgeschichten sind, irgendwie so, und dass die halt irgendwie so von irgendwie 100 Jahre alt sind, keine Ahnung, und dass es da auch irgendwie halt Filme zu gibt und aber irgendwie, ja, wie gesagt, nie wirklich was mit damit zu tun gehabt, so, weil ich bin jetzt auch nicht so der größte Horrorfilm-Fan oder der größte Grusel-Fan jetzt an sich. Ja, und jetzt aber dadurch, dass wir das jetzt schon, also dass das jetzt das zweite Cthulhu-Abenteuer ist, was wir gespielt haben, ja, fange ich so ein bisschen an, da wirklich so ein bisschen reingesogen zu werden in alles, in allem, was dann so zu tun hat, und so, sich so ein bisschen reinzulesen.
Gut, dass du gerade sagst, dass es so verschiedene Systeme gibt wie Dungeons and Dragons, Cyberpunk, Star Wars, Call of Cthulhu und halt unendlich viele, ja, Pen and Paper Rollenspiele. Und bei Rollen mit dem Besten geht es ja darum, dass Leute, die sich vielleicht nicht so gut auskennen mit Pen and Paper, da so ein bisschen rangeführt werden, sich da mal rantrauen, das vielleicht mal ausprobieren. Und ich glaube, man kennt das egal aus welchem Hobby, wenn, man in ein bestehendes Hobby einsteigen will, hat man am Anfang so, ja, so ein Überangebot an Sachen. So, was für ein Spiel will ich spielen? Was für Spiele gibt es überhaupt? Was lohnt sich? Was wird noch geupdatet? Was ist vielleicht schlecht oder keine Ahnung? Schwere Fragen, aber zum Glück habt ihr ja uns.
Da kommen wir ins Spiel. Nee, also es ist wirklich so, dass wir ja zum einen ja geplant haben, so ein kleines Online-Lexikon eben auf unserer Website zu pflegen, wo es einmal um die Grundbegriffe der Pen-and-Paper-Rollenspiele geht. Zum anderen aber hatten wir eben die Idee, dass man natürlich auch irgendwie, gerade weil Podcast so ein tolles Format ist, auch einfach jedem System mal so eine eigene Podcast-Folge widmen kann. Das heißt, dass wir irgendwann in Zukunft mal uns zusammensetzen werden, ein bisschen recherchieren werden, vielleicht auch nochmal irgendwie den einen oder anderen Gast dazu holen werden, um zum Beispiel D&D zu sprechen oder über Cthulhu. Und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung.
Oh Gott.
Also was heißt eine Überraschung? Aber ich habe angeteased, dass ich hier Post bekommen habe. Und wo wir gerade über das eine Thema gesprochen haben.
Das Unboxing,
habe ich dir ja gesagt. Das mache ich gleich während der Aufnahme, weil du gesagt hast, oh, hier sind Pakete. Wie kannst du denn hier geschlossene Pakete rumliegen lassen? So, ich sage, ja, warte doch mal eben kurz ab. So, und jetzt mache ich die einmal auf, weil ja, auch wenn es oft darum geht, dass du mir Sachen erklärst und sowas alles, muss ich mich ja auch mal so ein bisschen einlesen. Und haben mir da was bestellt.
Ach, wie sweet ist das denn? Torge hat mir jetzt gerade hier aus seinem Paket hier ein Büchlein gereicht. Das sind die besten Kurzgeschichten, die besten Geschichten von H.P. Lovecraft. Und da kommt das nächste, wo wir auch vorhin erst drüber gesprochen haben. Habe ich beides gelesen? Kann ich hart empfehlen. Ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Wenn du da mal reintauchen willst in diesen ganzen Mythos.
Das habe ich vor. Also ich habe die erste Lovecraft-Kurzgeschichte oder meine erste halt schon online gelesen, weil da eben auch alles online zugänglich ist. So. Aber dann habe ich gedacht, so, ich muss mal eben einmal kurz irgendwie im Netz gucken, was sind denn so die Bücher, die man sich da vielleicht holt, so zum Einstieg. Und da habe ich mir eben die besten Geschichten von H.P. Lovecraft bestellt und eben einmal Der König in Gelb von, das ist ja nicht von Lovecraft, ne?
Ja, Robert W. Chambers.
Genau, aber das hat dann ja irgendwie auch ganz viel Lovecraft beeinflusst irgendwie und das hängt ja irgendwie alles zusammen. Das habe ich schon so ein bisschen gelesen, dass es da mehrere Autoren gibt, die dann auch irgendwie diesen ganzen Mythos haben irgendwie so zusammengeführt. Aber da würde ich mal die Nase reinstecken.
Ach, ich bin so stolz auf dich. Ich finde das so toll, dass du dir das da... Ja, richtig, richtig schön.
Das heißt, vielleicht wird da sogar kurz über die erste Folge, wer weiß. Also,
wer weiß.
Ich bin halt echt keine Leseratte, ne? Also, ich glaube, das hat irgendwie nur 180 Seiten oder sowas, Der König in Gelb, aber Gott, werde ich lange dafür brauchen.
Vielleicht ist es auch so toll, dass es wirklich auffrisst.
Vielleicht so, ne? Man kann sich ja so vornehmen, dass man sagt, so, ach, ich setze mich mal einen Abend nicht vor den Fernseher, sondern mache mir irgendwie eine Kerze an und schnapp mir das Buch. Mal gucken, aber es ist schon mal gut, das da zu haben, weil dann kann ich mich halt, wenn ich dann die Motivation habe, dann da natürlich auch ransetzen. Und in dem anderen Buch sind einfach nur Kurzgeschichten drin, die man innerhalb von einer kurzen Zeit, von einer Pause oder von irgendwas mal eben lesen kann vielleicht.
Ja, genau, zu den neuen Folgen, auch ja recht passend dazu. Wie wir jetzt gesagt haben, wollen wir halt ein paar Folgen einzelnen Systemen widmen, wo wir halt darüber sprechen wollen, so, für wen ist das geeignet, für wen eher nicht? Was macht an dem System besonders viel Spaß? Worauf legt das Wert? So ein ganz kleines bisschen vielleicht auch über die Regeln und die Mechanik sprechen, aber ohne, dass das jetzt so ein langweiliges Faktengebäsche wird. Mhm. Sondern einfach mal 3, 4, 5 Systeme, von denen wir beide sagen können, die machen Spaß, da kommt man gut rein. Euch vorstellen, damit ihr es einfacher habt, euch vielleicht zu entscheiden, wenn ihr sagt, ich habe jetzt Bock auf Pen and Paper und was könnte ich mir denn da gönnen? Dann helfen wir euch da total gerne. Das wird dann in den nächsten Folgen ein bisschen thematisiert. Mal schauen, womit wir anfangen. Wenn ich jetzt diese Bücher hier auf den Tisch lege, wird es, glaube ich, vielleicht Call of Cthulhu. Oder wir fangen erstmal klassisch an mit Dungeons and Dragons oder Pathfinder.
Würde ich auch nicht so verkehrt finden. Also ich habe jetzt zwar D&D noch nicht gespielt, aber das ist ja auch so der Klassiker schlechthin, der eigentlich immer auch auf Platz 1 landet, wenn man jetzt irgendwie nach Pen and Paper Rollenspielen guckt.
Ja,
und der also, auch einfach irgendwie, also zumindest jetzt, wo ich mich halt mit dem Thema generell immer mehr beschäftige, ich habe die letzten Wochen und Monate, hat das ja auch eine super präsente Community, ne?
Riesig. Was wir auf jeden Fall da präsentieren werden, ist D&D, Pathfinder, Call of Cthulhu, Cyberpunk, ich denke auch vielleicht das Alien RPG, weil das auch eigentlich ganz gut ist. Und dann mal schauen. Aber es ist ja tatsächlich auch ganz passend, dass du jetzt diese Bücher hast und dass du dich da ein bisschen beliest, denn es kommt ja noch ein bisschen Lesen auf dich zu in der nächsten Zeit.
Ich fürchte, ja.
Denn ich wage hier ein ganz, ganz schreckliches Experiment.
Mhm.
Und der Talk ist total begeistert. Mhm. wie ihr ja wisst, spielen wir Pen and Paper. Und die Pen and Paper Konstellation besteht aus Spielern und Spielleitern. Oder Spielerinnen und Spielleiterinnen. Oder dem Gemischten. Oder dem Spieldivers. Whatever. Ich meine, mein Hund hat ja auch schon mal mitgespielt. Ich weiß nicht, wie die ist. nein. Und ja, ich bin ja der Spielleiter. Hab mich aber auch entschlossen, ich habe vielleicht auch mal Bock, mal wieder was zu spielen. Und ich habe Torge jetzt schon so einen Monat oder so immer so ein bisschen in die Mangel genommen. So, hey, na, komm.
Ich bin ihm halt auch leider was schuldig, ne? Also er hat mir halt schon so viel gezeigt, so, Gott. Ja, erzähl.
Und dann hat Torge ja gesagt. Und das heißt, demnächst darf ich den Mantel des Spielleiters ablegen und ihn auf Torges Schultern legen. Dann lernst du auch mal, wie das Ganze funktioniert, was da für Arbeit drin steckt oder ob das wirklich, also ich würde eher tatsächlich sagen, Spielleitern ist weniger Arbeit, als man denkt, aber das klingt immer so viel. Und dann lernst du das auch mal kennen, lernst mich mal als Spieler kennen und ich habe mal den Abend entspannt und ohne Vorbereitung.
Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, ich freue mich drauf, ich weiß nicht, wie überhaupt gemäß das wäre, aber ich meine, man soll sich ja regelmäßig irgendwelchen Herausforderungen stellen und anscheinend wird das meine nächste große Herausforderung jetzt, nachdem wir eben schon viele Abende miteinander verbracht haben, wo ich eben Spieler sein durfte und eben dir dabei zusehen durfte, wie du aufgehst im Spielleiter-Dasein, also weil das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Angelegenheit, wenn du ein Spiel anleitest und man darf dabei sitzen, das kann ich dir nochmal so als Kompliment hier so unterschieben, so ein bisschen.
Vielleicht darf ich das ja bald zurückgeben.
Ja, ich weiß noch nicht, weil ich habe das Gefühl, dass ich ja auch jetzt gerade erst langsam warm werde mit dem Rollenspielen an sich. So, ne? Also ich habe irgendwie halt auch angefangen, mal in ein paar professionelle oder professionellere Actual Plays reinzugucken. Also wie sieht das eigentlich bei anderen Leuten aus, wenn die spielen, die das vielleicht schon ein bisschen länger machen. Und habe mir da, glaube ich, auf jeden Fall so ein paar Sachen abgeguckt. Also, dass ich zumindest für mich gemerkt habe, als Spieler selber zu versuchen, weniger in der dritten Person unterwegs zu sein. Also weniger zu sagen, ja, mein Charakter geht jetzt hier hin und macht die Tür auf, sondern dann würde ich so sagen, so, hey Leute, ich gehe jetzt zur Tür und ich mach die mal auf. So, und das ist einfach schon, glaube ich, es ist schon auch eine Schwelle, die man erstmal irgendwie so, glaube ich, irgendwie erklimmen muss so ein bisschen.
Das macht einen massiven Unterschied im Spiel.
Ja, es macht genau das einmal und aber auch wirklich mit der eigenen Zufriedenheit, die man dann nach so einem Spielabend dann hat, so finde ich. Weil irgendwie habe ich das wirklich gemerkt nach unserer letzten Pathfinder-Session, wo ich das eben gefühlt schon so ein bisschen adaptiert hatte, hatte ich auf jeden Fall mehr Spaß als vorher tatsächlich.
Ja, total toll. Ja, ich glaube, das ist auch jetzt unser Main Topic für die heutige Aufnahme.
Yes.
Torge wird Spielleiter. Eigentlich müssten wir jetzt noch so dramatische Musik im Hintergrund hier einbauen.
Kein Problem, läuft.
Ja, und wir begleiten ihn dabei oder ich begleite ihn dabei und ihr hört dabei zu, wie ich ihn begleite.
Und ich stelle dir einfach irgendwie wirklich Fragen, bis dir keine Antworten mehr einfallen.
Ja, also nochmal ganz grob, für Leute, die jetzt vielleicht neu dabei sind. Spielleiter bei Pen and Paper ist sowas wie der Geschichtenerzähler, der Schiedsrichter, derjenige, der diese Abende eben vorbereitet. Und in den Aufgabenbereich des Spielleiters fällt halt, ja, das Spiel zu leiten. Nein, den Aufgabenbereich des Spielleiters fällt halt, das Gesicht des Spiels gegenüber der Gruppe zu sein. Also Nichtspielercharaktere zu spielen, das Wetter zu beschreiben, Gegenstände, die finden, Gerüche, Geschmäcker, alles. Also die Fantasie einfach anzuregen. Da gibt es auch verschiedene Stile bei den Spielleitern. Wie sehr man da auf so einer Simulationsbasis unterwegs ist oder wie sehr man da narrativ unterwegs ist. Ob man alles immer sehr, sehr bildlich beschreibt oder eben nicht. Und letztendlich versucht man als Spieler, das den Spielern so einfach wie möglich zu machen, dass die einfach ein bisschen den Kopf abschalten können und eben in dieses Spiel, was man da gerade spielt, einzutauchen, dass sie halt diese Immersion irgendwie greifen können und dadurch dann einen coolen Abend hat. Und das wirst du auch demnächst bald total toll hinkriegen.
Da bist du aber zuversichtlich.
Es ist halt wirklich nicht so schwer.
Hast du denn, also wenn ich jetzt schon mal ein bisschen mit meiner Fragerunde anfangen darf, so, ne? Hast du je schon mal jemanden das beigebracht? Oder jemanden dazu gebracht, irgendwie Spiele zu leiten? Hast du da schon mal irgendwie, ich meine, du spielst schon seit 15 Jahren. So, und
ja, also was ich ganz, ganz viel mache, ist auch mit anderen Spielleitern, anderen Game Master. Wir sprechen wirklich, wirklich viel über die Spiele, die wir leiten. Man gibt sich Tipps, Anregungen, man kritisiert Sachen, man schickt sich irgendwelche vorbereiteten Google Docs hin und her und die schauen da durch. Und so würde ich auch sagen, auch heute noch bringen mir andere Leute da auch noch Sachen bei, wenn die coole Ideen haben oder andere Blickpunkte darauf. Ich habe auch schon mal Leute dabei begleitet, wie die ersten Male einfach Spiel geleitet haben. Es waren dann Leute, die vielleicht 1-2 Jahre haben wir zusammen gespielt und dann haben wir irgendwann in diesen den fliegenden Spielleiter-Modus gewechselt, wo das dann hieß, ich leite heute Abend eine Session und nächste Woche macht es dann du. Oder nächste Woche macht es dann er oder sie. Und so rotiert das dann einfach durch. Dann kann jeder spielen, dann kann jeder mal Spiel leiten. Und eigentlich war das alles bisher immer sehr, sehr positiv. Also ich würde sagen, Spiel leiten kann jeder, aber nicht jeder hat Spaß daran, Spiel zu leiten.
Ah, okay. Ja, weil das ist ja eine Sache, glaube ich, die du ja eigentlich in der Regel ja hast, würde ich sagen. Oder?
Ja, absolut.
Also weil das, ich meine, nicht umsonst spielen wir so oft zusammen und das ist ja irgendwie auch was ich ja auch dann von dir manchmal nach den Sessions halt höre, dass du dann irgendwie halt uns natürlich auch Lob gibst, was ja auch uns dann irgendwie befriedigt, wenn du sagst, ey, ihr habt toll gespielt, so, ne, das war eine tolle Runde irgendwie so, ne, das sind coole Sachen passiert und auch wir als Spiellehrerinnen haben ja auch dann dich ab und zu mal irgendwie überrascht mit irgendwelchen Sachen, die du dann ja vielleicht nicht so geplant hattest, so, ne. Krass. Kannst du dich an dein erstes Spielleiten erinnern?
Oh Gott, das war die Hölle. Mein erstes Mal Spielleiten war, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was wir gespielt haben. Dungeons and Dragons. Doch, es war Dungeons and Dragons. Und wir haben da in der Gruppe ein paar Monate gespielt und dann konnten wir nicht mehr spielen, weil der Spielleiter ausgefallen ist. Hatte keine Zeit mehr, oder? Mhm. Und dann hat die Gruppe sich so aufgelöst und dann war ich halt irgendwie traurig, weil das Spiel mir voll Spaß gemacht hat. Dann habe ich alle meine halt, ne, Kumpels und Kumpelinnen angehauen, so, hey, wollen wir nicht wieder spielen, will nicht mal einer leiten? Und alle so, ja, wir haben voll Bock, aber wir wollen nicht leiten. Und dann habe ich dann diesen sauren Apfel gebissen. Ich habe damals auch einen ganz dramatischen Fehler gemacht. Ich habe, glaube ich, auf einem Mittwoch gesagt, dass wir am Samstag spielen und ich leite das.
Und das vor keine Ahnung gehabt.
Ich habe am Donnerstag angefangen, mich vorzubereiten.
Großartig.
Bin also im Vollsprint zum nächsten Nerdladen gerannt. Habe mir das Grundregelbuch von der 3. Edition oder so von Dungeons and Dragons da gegriffen, weil es runtergesetzt war. Und ich arm war. Bin da raus, habe dieses Buch aufgesogen über die nächsten Tage. Und dann Samstag dieses Spiel geleitet, ne? Ja, das war holprig. Das ist wie ohne Hydraulik über so eine Stolpersteinstraße fahren. Ne? Das hat überall geknallt und gebumst und du hast es auch gemerkt. Und ich hatte die Hälfte der Zeit keine Ahnung und musste immer wieder im Buch rumblättern und Sachen aufschlagen. Und ich habe mich dabei auch nicht so gut gefühlt. So, ich war halt irgendwie gestresst deswegen und ich habe mich voll schlecht gefühlt, dass das jetzt irgendwie nicht so gut war.
Waren denn die Spieler nachsichtig mit dir?
Nein, das ist ja die Sache. Das ist ja die Sache. Die waren nicht nachsichtig. Die hatten richtig Spaß am Ende. Denen ist das gar nicht so aufgefallen, dass ich da super holprig unterwegs bin. Das ist eine Sache, da musst du auch als Spieler und als Spielleiter immer mal reflektieren, wie das ist, auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen. Wenn du jetzt Spielleiter bist und du weißt nicht genau, was passiert gerade und oh Gott, ich muss jetzt noch mal kurz im Buch nachgucken, ne? Aber du hast ja diesen Schirm vor dir und wenn du da rumblätterst, dann weiß dein Gegenüber jetzt ja nicht so, oh, er muss Regeln nachgucken, weil er nicht weiß, was funktioniert, sondern vielleicht guckst du gerade nach Notizen. Und wie du ja auch schon gemerkt hast in den Sessions, die wir so spielen, ich muss ja einfach nur sagen, irgendwo ist ein Laden. Ich habe eine halbe Stunde Ruhe, weil ihr ja eh anfangt, da rumzuplündern und rumzuhandeln und euch irgendwelche Nichtigkeiten kaufen wollt. Und damit hast du diesen Puffer einfach. Und damit habe ich mich dann ganz gut da durchgeritten.
Setzt ja aber auch einen guten Skill in Multitasking voraus, ne? Dass du dann irgendwie permanent auch irgendwie dann zuhörst, was macht die Gruppe gerade? Du gibst Antworten, weil du die NPCs spielst, also die Nichtspielercharaktere, und dann gleichzeitig dann auch irgendwas zu recherchieren, was du dann vielleicht im nächsten Moment im Spiel umsetzen willst.
Ja, also man muss halt schon irgendwas vorbereiten, ne? Oder eine Idee haben im Kopf, was man machen möchte vorher. Aber nein, das war das erste Mal, das war ganz gut, glaube ich. Ich weiß noch, dass die irgendwie Boot gefahren sind. Ich weiß auch nicht mehr, was damals passiert ist. Aber es war ganz cool. Und es war auf jeden Fall gut genug, dass wir es die Woche danach noch mal gemacht haben. Und ein Jahr später halt immer noch.
Und dann warst du gefangen.
Dann war ich da drin, ne? Und dann hatte ich halt diesen, wie man so schön sagt, den Mantel des Spielleiters auf meinen Schultern. Und der ist wirklich schwer, der geht nicht mehr ab. Und man sagt ja auch immer dieses Forever GM, ne? Du kommst ja da nicht mehr weg. Ja, und dann wurde aus D&D 3.5 wurde dann irgendwann die 5. Edition und dann kam Warhammer, dann kam Call of Cthulhu, dann kam Star Wars und es wurde immer mehr. Und das Spielleiten ist mir immer leichter gefallen und hat halt irgendwann auch wirklich mehr Spaß gemacht als das Spielen. Weil ich glaube, was mir beim Spielleiten so am meisten Spaß macht, ist dieses Entertainment für die Spieler. So zu sehen, dass ich hier gerade was mache, wo ihr ein bisschen grübeln müsst, wo ihr nachdenken müsst über die Sachen, wo ihr aktiv drauf eingeht, aber einfach Spaß habt. So, und das freut mich halt einfach total. Und das ist somit das Schönste am Spielleiten, auch dieses Belohnende. So, wenn man da jetzt 4, 5 Stunden spielt oder 2 oder 3, wenn man eine kleine Session macht und am Ende einfach jeder sagt so, ja, nice. So, nochmal?
Voll schön. Krass, ja, ich muss, also auch wenn du mir das gerade schon mit jedem Satz schmackhafter machst, als ich vorher dachte, ich weiß noch nicht, ey. Vor allem dieses ganze Basisregelwissen und sowas alles, ne, wo du dich dann wirklich so ein bisschen einlesen musst, sondern das dann irgendwie alles am Start zu haben und so. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch schon so ein bisschen gesagt, geht es ja auch immer viel um die Geschichte so und ums Narrative. Hast du für dich irgendwie bestimmte Methoden, die du an bestimmten Momenten einsetzt? Also was, keine Ahnung, wenn du jetzt eigentlich das Spiel in eine bestimmte Richtung lenken willst und du merkst aber, okay, das Spiel geht in eine andere Richtung, was ja nicht schlimm ist, weil das ist auch die Freiheit von Pen and Paper Rollenspielen, aber wie versuchst du dann irgendwie da so Kontenance zu bewahren, dass irgendwie das dann doch so läuft, wie das dann vielleicht auf die Geschichte am besten ist oder wie du dir das vorstellst. Also ist auch schwierig, die Frage gerade so ein bisschen zu definieren.
Nee, ich verstehe, was du möchtest. Also das ist abhängig, denke ich mir, von drei Variablen. Ne? Der Gruppe, dem Spielsystem und dem Zeitpunkt innerhalb des Spiels. Also was da gerade passiert. Ne? Es gibt Spiele, die nehmen dir das total aus der Hand. Also da hast du nicht so viel Arbeit. So, wenn du jetzt an das Alien-RPG denkst, da wusste jeder, oh, da läuft ein Countdown. Ne? Ich meine, im Hintergrund hat hier die Bluetooth-Box die Sirene geschrien, wo du wusstest, okay, wir haben noch 60 Minuten, um das und das zu machen. Und da lenkt die Party sich dann selber. Ne? Ansonsten manchmal, das ist auch so eine Sache, die man einfach lernt, wenn man ein Spiel leitet, ist auch ein bisschen mal zurückzutreten. Weil klar, bereite ich was für den Abend vor. Und ich habe vielleicht eine coole Idee mit so ein, zwei Monsterkämpfen oder einem Rätsel oder einem Labyrinth und keine Ahnung. Aber die Party kommt da nie an, weil ihr habt super viel Spaß, mit irgendwelchen Nichtspielercharakteren in der Kneipe zu schnacken oder euer ganzes Geld beim Poker zu verzocken. Ne? Und das ist eine ganz wichtige Sache als Spielleiter, die man, glaube ich, lernen muss. Wenn die Party bei dem, was sie gerade tut, Spaß hat, auch wenn du es nicht geplant hast, dann machst du alles richtig.
Ja,
okay. Und hilft natürlich, wenn die nicht wissen, dass du keine Ahnung hast, was gerade passiert. Ne, einfach du rollst halt damit. Ja. Bei Rollen mit dem Westen.
Es hört nicht auf.
Und ja, dann gehst du halt damit mit. Ansonsten, ich bin ein ganz, ganz großer Feind vom Railroaden, also vom Schienenfahren. dass du halt einen Plot oder eine Story aufgebaut hast. Die Spieler sollen das jetzt spielen. Und es gibt auch kein Links und kein Rechts, sondern man geht einfach weiter, 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 weiter. Und eigentlich haben sie gar keine Entscheidungsfreiheiten.
Mhm. Weil du eine Geschichte vorbereitet hast, die jetzt irgendwie so eng geplant
genau.
wäre.
Okay. Genau. Ansonsten, der letzte Tipp dazu ist ja modulares Bauen von Abenteuern. Das kannst du dir so vorstellen, stell dir vor, deine Session besteht aus Gängen mit drei Türen, ja. Und wenn du durchgehst, kommt danach irgendwas und dann kommt danach wieder ein Gang mit drei Türen und dann nochmal und dann nochmal, mhm. ja. Das heißt, du hast jetzt 12 Türen mit 12 möglichen Entscheidungen. Die Party freut sich total, ne? Wir können 12 Sachen entscheiden, richtig gut. Und boah, Torge hat jetzt hier 12 Sachen vorbereitet.
Ja, ich merke, worauf das hinausgeht.
Das ist richtig krass, ja. In Wirklichkeit hast du 4 Sachen vorbereitet.
Ja.
Oder 5 oder 6.
Da reicht ja auch fast sogar nur eine.
Aber ja, genau. Dann kannst du das halt so anpassen. Und das ist auch wichtig beim Spielleiten, glaube ich, dass du dich nicht zu sehr auf das festbeißt, was du vorbereitet hast.
Mhm. Ansonsten enttäuscht sein könnte, dass das irgendwie dann am Ende nicht passiert ist, oder?
Ja, oder genau, oder du baust ja selber so Fallen. Mhm. So wie die tolle Stadt, die du entwickelt hast, wo sie jetzt nicht hingehen, weil sie gesagt haben, oh nein, wir gehen jetzt in die andere Richtung. Mhm. Niemand hält dich als Spieler davon auf, das Ding einfach umzubenennen und dahinzustellen.
Ja.
So, dann hast du sie halt trotzdem. Aber was Schlechte wäre, wenn du jetzt sagst, oh, sie gehen dahin, und dann fängst du an, ein bisschen salzig zu sein und du bist jetzt ein bisschen traurig, dass die Sache, die du vorbereitet hast, jetzt nicht benutzt wird. Mhm. Und deswegen einfach alles mal modular bauen, dass du das wie bei Lego raus und reinstecken kannst. Mhm. Und ich glaube, diesen Satz werde ich bereuen. Und damit arbeitest du dann. Das funktioniert ganz gut.
Mhm. Es geht ja auch darum, dann als Spielleiter natürlich spontan zu sein, weil du ja auch irgendwie quasi in Echtzeit auf das reagieren musst, was deine SpielerInnen dann irgendwie dann in dem Moment machen. So, ja. Hast du irgendwie einen Tipp dazu, der irgendwie dabei hilft, irgendwie ja auch dann eben ja diese Spontanität eben zu haben oder dann irgendwie in diesem Moment auch kreativ zu sein, irgendwie cool darauf zu reagieren, dass man irgendwie. Fällt mir doch schwer ein Beispiel zu ein, aber.
Nee, A, lernt man das einfach durch die Erfahrung, die du beim Spielleiten hast. Irgendwann hast du so Standardantworten, die du immer ganz gut hier und da mal droppen kannst, wenn du dir ein bisschen Zeit verschaffen musst. Mhm. Einer der ältesten Tricks im Buch ist, die Spielerin sagt, hey, ich will das und das machen. Du bist nur darauf vorbereitet, sagst aber, na klar, mhm. sie sagt das, was sie machen will. Du würfelst hinter deinem Schirm ganz nichtig einfach einen Würfel. So. Und in der Zeit überlegst du dir was und guckst halt irgendwas nach. Mhm. Muss natürlich irgendwie passend sein. Und im besten Fall hat der Würfel dann doch irgendwie Sinn ergeben, weil, mhm. ne? Aber da kann man die Spieler ganz gut mit hinhalten, während man sich was ausdenkt.
Also gehört auch ein bisschen Show dazu, natürlich.
Ja, natürlich, ja. Absolut. Ich meine, das ist Improvisationstheater.
Ja.
Und du musst dir halt deine Bühne ja selber so zurechtbauen, wie du dich darauf wohlfühlst. Mhm. Ansonsten die allgemeine, also. Ich glaube, die größte Regel für mich als Spielleiter ist halt, ich bin ein absoluter Ja-Sager. Ich sag so selten Nein zu Sachen, wenn wir spielen, dass die einfach nicht funktionieren. Ich sage, nö, das geht schon. Probier's halt. Entweder es klappt oder nicht. Aber einfach, dass die Spieler auch diese Verlockung haben. Ja, und dass die merken, oh, ich habe diese Freiheit und oh, ich kann diese Dinge probieren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man das macht. Mhm. Einfach, weil das Spiel dadurch viel schöner wird. Und wenn solche Situationen kommen, du kannst die für so allgemeine Sachen echt ein kleines Notizzettel nehmen. Du schreibst dir 10 Sachen da drauf, wirklich super allgemeine Situationen, die nicht unbedingt an die Lokalität gebunden sind. Mhm. So Taschendiebstahl oder irgendwo brennt es, es hält ein Baum um, keine Ahnung. Und dann hast du die da und dann passiert so eine Situation, du kannst darauf gucken, weiß ich nicht, Nummer 6 davon passt und hast eine Antwort für den Spieler.
Mhm, verstehe. Krass. Hast du denn, also wenn du jetzt mich auch einschätzt, so, ne, als Kumpel und Spieler, so, und hast du für mich irgendwie da noch einen speziellen Tipp, was du mir irgendwie so mit auf den Weg geben würdest, wenn ich jetzt sage, halt, ich werde bald mal ein Spiel leiten, also jetzt kann man ja auch fast sogar noch genauer werden und ich werde ja irgendwas mit Cthulhu machen, so, weil ich da auch einfach weiß, dass das Spielsystem relativ einfach ist, dadurch, dass man irgendwie dieses, nur 2 Würfel hat und sowas, ne, da wäre ich zum Beispiel bei D&D oder Pathfinder gleich wieder mit so 7 Würfeln irgendwie slightly überfordert, so, ne? Vor allem, wenn man dann irgendwie als Spielleiter dann auch noch selber mit irgendwie am Mitwürfeln ist für irgendwelche Sachen und die Mechaniken da einfach ein bisschen komplizierter sind.
Ja, Ich glaube, ein Tipp immer für jeden, der anfangen möchte, Spiel zu leiten oder Spielleiterin zu sein, man darf echt nicht zu hart mit sich selber sein und du musst nicht das komplette Buch lesen. Mhm. Wirklich absolut nicht. Ich meine, wir haben Alien RPG zum Beispiel gespielt. Ich habe ein Drittel des Buches wirklich gelesen. Der Rest sind Tabellen, die du aufrufst, wenn es mal drauf ankommt. Es ist gut zu wissen, wo es ist.
Ja.
Aber du musst es nicht auswendig wissen. Das Gleiche ist bei Call of Cthulhu. So, schau dir die Regeln einfach mal an. Wie funktionieren Fähigkeiten? Viel wichtiger als bei Call of Cthulhu zum Beispiel, es ist kein großes Regelspiel. Ne? Schau dir die Lore an. Das ist wichtig. Hol dir Inspiration, wie du Sachen vielleicht eher rüberbringen kannst. Call of Cthulhu ist ein Stimmungsspiel. Absolut. Ich denke mal, wenn du Call of Cthulhu spielst und der Spielleiter hat die Regeln alle zu 100% im Kopf und kann die super, er kann die sofort raushauen und er weiß eine Antwort auf jede Sache im Spiel. Aber kann das nicht plastisch beschreiben oder kann keine adäquate Stimmung erzeugen, dann hast du da keine gute Erfahrung. Was bei anderen Systemen vielleicht eher klappen würde, weil die regellastiger sind. Deswegen sei da nicht zu streng mit dir. Mein Tipp auf jeden Fall ist fürs erste Mal Call of Cthulhu, schnapp dir ein fertiges Abenteuer. Lies das einmal durch, aber nicht wie, ich baue jetzt dieses Abenteuer, sondern lies es dir einmal durch als Geschichte. Ja?
Ja.
Mach dir vielleicht an Schlüsselstellen an so einen kleinen Post-it rein, dass du das weißt. Und wenn du wirklich richtig gut vorbereitet sein willst, versuchst du dieses Abenteuer, je nachdem wie lang das ist, für dich vielleicht auf einer DIN A4-Seite in 20 Stichpunkten zusammenzuschreiben.
Mhm.
Nicht alles, was passiert, sondern was passieren muss, damit das Abenteuer vorangeht. Ja? Weil das ist die zweite Sache, die ganz, ganz wichtig ist, ist ein System, das nennt man Failing Forward. Also gerade vorwärts scheitern.
Ja.
Da fällt man ganz schnell drauf rein als Spielleiter, dass du Spieler dafür bestrafst, dass sie schlecht würfeln. Das ist das Klassische mit, du musst eine Tür aufbrechen, aber keiner kriegt sie auf, also geht die Session nicht weiter. Und dann würfeln sie 20 Mal und dann hat es einer mal geschafft. So, und dann hast du da 10 Minuten für gebraucht. So die Hälfte des Tisches passt gar nicht mehr auf, alle sind irgendwie genervt.
Also muss man irgendwie kreativ sein, sich was anderes ausdenken und dann geht die Tür einfach von alleine auf, weil da einer gerade durchgeht, oder?
Nee, die gehen auf, auch wenn du den Wurf nicht geschafft hast.
Okay.
Nur mit einem Nachteil. Ist es jetzt laut? Die Tür fällt um oder sie geht dabei kaputt.
Mhm.
Und das Dritte, das ist, glaube ich, ganz wichtig für Call of Cthulhu, ist die Drei-Messer-Regel. In Call of Cthulhu musst du relativ tief auf Sachen aufdecken und so ein bisschen forschen und bist da investigativ unterwegs. Ja. Und wenn du jetzt das Abenteuer anguckst, und das hat immer einen Hinweis vielleicht pro Raum oder pro Ort, ja? Dann verdreifachst du das. Denk dir vielleicht selber noch was auf, was darauf wieder hinführt, ja?
Okay.
Weil du kannst nicht von den Spielern erwarten, dass sie darauf kommen.
Und jeden Hinweis finden dann irgendwie.
Genau, also ich baue immer drei Hinweise, die eigentlich dieser eine Hinweis sind.
Mhm.
Weil mir wichtig ist, dass wir jetzt nicht das Haus durchsuchen und ich nach einer halben Stunde sage, ja, würfel doch nochmal das und das und oh ja, jetzt hast du das gefunden, weil ich will, dass der Plot weitergeht, ja?
Mhm.
Du willst es schaffen, dass der Spieler spielt, natürlich auch die Würfel benutzt, muss auch nicht so exzessiv sein bei Call of Cthulhu. Die Würfel sollen dann benutzt werden, wenn es wichtig ist, weil ein gescheiterter Wurf ja immer eine Strafe ist. So, und deswegen zwingen nicht die Leute zu würfeln für triviale Sachen. So, das muss schon Bedeutung haben in dem Spiel. Und deswegen, wenn du diese drei Hinweise gut versteckst, oder einen vielleicht weniger gut versteckst, damit er gefunden wird, dann findet den jemand und dieser Spieler hat dann einfach ein Erfolgserlebnis. Ja? Und dann reden die Leute, dann tuscheln die und dann gucken die sich die Sachen an und bauen diese Sachen in ihrem Kopf zusammen. So, das heißt, wenn du die drei Sachen hinbekommst, ja, wenn du dich nicht zu hart rannimmst, was die Regeln angehst, du musst ja nur das wissen, was du brauchst in dem Abenteuer. Ne? Du musst nicht, keine Ahnung, höhere magische Regeln auf einmal verstehen, wenn du weißt, es gibt keine Magie in dem Abenteuer. Du musst keine Vollautomatikregeln erklären, wenn du weißt, die haben alle gar keine Schusswaffen. So, beschränk dich auf das, was du brauchst. Du fühlst dich dann auf jeden Fall sicherer und du kriegst nicht so die Kopfschmerzen und du hast weniger Notizen. Das zweite halt, wie gesagt, Failing Forward. Lass das Spiel weiterlaufen, auch wenn was nicht so klappt. Weil wir sind alle hier, um Spaß zu haben und keiner will eine halbe Stunde vor der Tür stehen.
Verstehe.
Und das dritte halt, platziere Hinweise so, dass man sie finden kann. Notfalls halt auch einfach ein bisschen mehr, als man braucht.
Wo du gerade das mit diesen Hinweisen sagst, ne? Also jetzt, ich überlege jetzt einfach mal drauf rum, so eine, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Spiel leite und ich habe jetzt, keine Ahnung, eine für die Story wichtige magische Schaufel in der Garage versteckt. So. Und ich will jetzt, dass die Spieler die finden.
Ja.
Wie bringe ich sie dahin? Also passiert das jetzt, also ich habe jetzt, wie gesagt, ja noch keine fertige, kein fertiges Spiel oder sowas gelesen, mhm. aber kriege ich das durchs Narrativ hin, dass ich dir einfach sage, die Garage ist da und es gibt ein Wohnzimmer und es gibt einen Keller und die checken einfach alles aus und also wie schaffe ich das jetzt, wenn ich jetzt sage, wie gesagt, da ist die magische Schaufel und ich will, dass sie gefunden wird, weil das ist wichtig für die Story, wie kriege ich das hin? Oder was für Hinweise platziere ich?
Okay, das natürlich jetzt hier im jetzt Podcast Pressure. Wird hier improvisiert. Alles klar, wir spielen Call of Cthulhu, meintest du ja, ist jetzt unser Ausgangspunkt. Und wir haben eine magische Schaufel.
Überleg, was in der Garage stehen könnte.
Alles klar, wir haben die magische Schaufel von Call of Cthulhu persönlich, mit der er seine Sandburgen irgendwo baut. Ne? Okay, alles klar. Pass auf, wenn du jetzt sagst, der Schauplatz dafür ist ein Haus mit, keine Ahnung, 2 Stockwerken, 8 Räumen und dem Garten und diesem Gartenschuppen. Und die Spieler wissen ja schon, dass sie nach etwas suchen. Deswegen ist es wichtig, dass vorher bereits geplaced ist. Mhm. Irgendwo in der Story müssen sie erfahren haben, die suchen was Seltsames, irgendwas, was außergewöhnlich ist. Mhm. Wenn sie es vorher nicht wissen, musst du dafür sorgen, dass es im Laufe des Spieles auffällt, dass es außergewöhnlich ist. Ja? Wichtig ist aber, also für mich, wie ich das machen würde, ist, ich würde jetzt nicht sagen, hey, da ist ein Haus und eine total spooky Gartenschuppenteil, ne? Sondern das beschreibt das nüchtern. Mhm. Und dann, ich meine, du kriegst jeden Spieler dazu, da reingehen zu wollen, wenn du sagst, das Ding ist abgeschlossen.
Ah ja, okay.
Das ist so. Ja. Wenn ein Spieler oder eine Spielerin in Pen and Paper eine verschlossene Truhe sieht, die Leute reden durch.
Du erwischst mich da ja selber gerade mit. Also, wenn ich mich an Pathfinder erinnere, ich habe echt, also ja. Verschlossene Truhen sind mein Kryptonit, kann man fast sagen. So, das ist echt immer bisher nicht gut ausgegangen eigentlich.
Ja, das ist wie mein Hund, wenn ich an so einer Plastiktüte raschel. Ja, der ist am Start. Mhm. Ja, der ist dann am Start und da führt auch nichts dran rum. So, du könntest das machen, dann gehen sie auf jeden Fall da rein. Mhm. So, du willst das Haus aber auch nicht nichtig haben, weil sonst merkt man irgendwie, es ging nur um diese komische Gartenschuppe mit der Schaufel. Sondern du kannst Sachen in dem Haus platzieren. Zum Beispiel vielleicht einen etwas versteckteren Kaufbeleg, wo jemand diese Schaufel gekauft hat, aber halt nicht in einem Gartencenter, sondern bei einem super skurrilen Antiquitätenladen. Mhm. So, Bonuspunkte, wenn da noch seltsame Schriftzeichen drauf sind oder das super alt ist und einfach nur richtig, richtig creepy ist. Du könntest ein Bild haben vielleicht von dem Besitzer oder der Besitzerin des Hauses mit der Familie und Leute, cool. Okay. Leute, ja. Die davor stehen. Jetzt ist natürlich die Frage, so wie magisch ist die mächtige magische Schaufel von Cthulhu?
Das war jetzt halt nur ein Beispiel.
Genau, ich sage jetzt mal, die ist halt super magisch. Das heißt, du siehst dieses Bild, vielleicht kannst du dann Wahrnehmung wirken. Vielleicht musst du ja sogar Willen, deinen geistigen Zustand würfeln, weil dieses Bild der Schaufel schon so magisch ist, dass es irgendwas mit dir tut. Mhm. So, das wäre halt dann ein Anhaltspunkt. Du könntest das ein bisschen plastischer machen und sagen, hey, da wurde irgendwie im Garten gegraben und das ist alles in der perfekt gleichen Größe und es ist super gerade. Zu gerade. Womit wurde das gebuddelt? So, dann hast du diese 3 Sachen, weißt du? Du hast diese super auffälligen, du hast diese 4 Dinge, diese super auffälligen Löcher da draußen, ja? Du hast diesen Kaufbeleg, der einfach nur creepy ist, aus einem komischen Reliquienladen, der einfach nur seltsam Scheiß verkauft. Am besten gibt es den auch gar nicht mehr, dass sie da nicht nachfragen können. Und dieses Foto, was am besten auch noch irgendwie creepy ist, und da ist diese Schaufel drauf. So. Und dann ist das Ding ja auch noch abgeschlossen. Mhm. Ja. Und dann brechen sie da rein oder finden den Schlüssel. Da auch am besten immer 2 Möglichkeiten vorbereiten. Irgendwo muss ein Schlüssel sein. Mhm. Und ansonsten können sie es aufbrechen.
Ja.
Aber jetzt den Spieler dafür bestrafen, dass er keinen hohen Stärkewert hat oder keine hohe Geschicklichkeit. Mhm. Wäre halt auch blöd. Das heißt, du hast jetzt diese beiden Möglichkeiten, da reinzukommen. Und dann hast du da drin diese Schaufel. Ja, und am besten, weil es ja auch die magische Schaufel von Cthulhu ist, beschreibst du die halt dann auch, wenn sie auffällt. Mhm. An der ist halt irgendwas anders, weil sie, ich denke mal nicht, dass sie leuchten würde, weil wir in Call of Cthulhu sind, aber die hat dann irgendeine dunkle Ausstrahlung oder da geht Kälte von aus, man weiß es nicht. Und schon hast du das, was wir gerade hier in 3-4 Minuten gesprochen haben, je nachdem, wie die Spieler unterwegs sind, kannst du damit die Leute eine Stunde lang unterhalten. Wenn du einfach immer spontan die Räume weiter beschreibst, sie auch das Badezimmer durchsuchen lässt, wo man halt nichts findet, außer normale Dinge in dem Badezimmer.
Oder eine magische Klobürste.
Oder
Gott, okay. Ja, das wird langsam.
Ich sehe schon, wenn du jetzt Call of Cthulhu demnächst leitest, dann werde ich mich fernhalten von Haushaltsgeräten und Haushaltsgegenständen.
Sei denn, du brauchst sie vielleicht für die Story.
Man weiß es nicht. Vielleicht brauche ich ja Cthulhus persönlichen Thermomix. Nein, aber so kannst du das dann.
Ja. Das hilft schon mal gut. Also es hilft wirklich. Also das ist so, ja, eine Sache, die ich mir jetzt auch gerade erst im Laufe unseres Gesprächs gerade so gefragt habe, so wie kriege ich Leute zu einem bestimmten Punkt hin, wenn ich der Meinung bin, dass das eben wichtig ist für die Story.
Ja, das ist das Beste, wenn du schaffst, dass du unterbewusst bei den Leuten platzieren kannst, dass sie vorankommen wollen mit der Story, dass irgendwas Bestimmtes gelöst wird, ja. Nicht, weil du dich um dich hinsetzt und sagst, hey, du hast diesen Auftrag angenommen, das ist so und so. Das funktioniert natürlich auch. Mhm. Aber wenn du es immer unterschwellig reinkriegst, irgendwie, dass der Charakter das möchte, aber der Spieler auch, dann wirst du überrascht sein, wie weit diese Leute gehen, wie viel Hirnschmalz die verwenden und wie viel Kreativität die da mitbringen, um das zu machen. Weil denk daran, als wir das erste Mal Call of Cthulhu gespielt haben, du hast die halbe Stadt auseinandergenommen. Ja. Du warst mega am Start, du hattest super Ideen und ich habe nicht einmal gesagt, so hey, die Gartenschuppen da vorne, die Gartenlaube, die leuchtet. Es hat alles natürlich geklappt, es war organisch, es hat Spaß gemacht.
Ja, voll gut. Ich fühle mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser vorbereitet. Nochmal so eine persönliche Frage, gibt es für dich so als eben langjähriger Spielleiter so Highlights oder auch so Momente, die du irgendwie halt nicht mehr, ja, vergessen kannst, weil die irgendwie so dir im Gedächtnis geblieben sind als Spielleiter?
Ich glaube, damit können wir Stunden füllen. Ja. Deswegen sage ich eine Sache.
Die Top 1, okay.
Ich würde nicht sagen, es ist die Top 1. Es gibt bestimmt so eine Top 10, aber es ist alles Top 1. So.
Wäre auch nochmal eine schöne Folge vielleicht. So, ne?
Ja,
die besten Momente. Ich meine, diese Top-Listen, die funktionieren ja auf YouTube immer wie blöd oder bei RTL oder sonst wo.
Es gab richtig viele, viele wirklich schöne Momente. Ich habe ganz viele richtig tolle Freundschaften einfach durch Pen and Paper jetzt aufbauen können und da auch vertiefen können. Und bin auch super dankbar, was das Ganze angeht. Ich glaube, eine der Top-Sachen, das war damals Call of Cthulhu online tatsächlich mit einem Kumpel von mir, Brandon heißt der, der in Minnesota lebt. Den kannte ich schon ein paar Jahre. Wir haben andere Spiele schon zusammengespielt. Und ich wollte was ausprobieren, so hey, hast du Bock auf Call of Cthulhu? Er so, ja klar. Und ich meinte so, hey, ich habe ein Modul gebaut, wir machen das mal. Und er so, ja, voll cool. Hat sich halt den Charakter gebaut, ne, wir haben zusammengesetzt, okay, Backstory. Wir haben gespielt. Das war ein ganz normales Spiel mit einem, ich glaube, Roll20 haben wir benutzt, also einen Online-Tisch zum Würfeln. Ich habe aber seine Frau vor ins Boot geholt. Die kenne ich nämlich. Also habe ich vorher mit ihr über Skype gesprochen. Er meinte so, hey, pass auf, ich schicke dir jetzt so ein paar Sachen, kannst du die ausdrucken und ausschneiden und an so Orten im Haus verstecken und mir dann sagen, wo die sind, mit einer kleinen Beschreibung und so. Und sein Charakter, also in dem Abenteuer, was wir gespielt haben, ging es halt darum, dass das Thema dieses Abenteuers war so ein bisschen geistiger Zerfall. Und er hat jemanden gespielt, der halt zu dem Zeitpunkt in der Nervenanstalt war, weil er einfach leider wahnsinnig wurde. Und ist dann da irgendwie rausgekommen. Ja. Und ich glaube auch, das absolute Highlight war, als er meinte, dass er halt irgendwie, er hat irgendwas durchsucht und hat auch was gefunden. Und dann meinte er so, okay, wie sieht denn das aus? Und ich so, ja, keine Ahnung, das musst du mir sagen. Und dann meinte er so, hä, aber ich hab doch hier nichts. Ich meinte dann so, alles klar, geh doch mal hinten an die große Kommode in der dritten Schublade rechts und unter dem schwarzen Buch, da ist ein Umschlag. Und er ist absolut ausgerastet.
Krass, Alter.
Und das war, glaube ich, so ein richtiges Highlight. Wir haben danach noch 2 Stunden gespielt. Ich habe noch 2, 3 Sachen versteckt gehabt.
Ja.
Also da auch nochmal Props an seine Frau, die sich da, Eleanor, die sich da richtig, richtig reingekniet hat. Oh, einfach, ja. damit Brandon auch so ein cooles Spielerlebnis hat. Ja. Und ich meine, das war online. Die Distanz ist riesig. Da sind 7 Stunden Zeitdifferenz zwischen. Ne? Ja. Und es war trotzdem super toll.
Das ahnst du ja als Spieler nicht. Ne? Du bist ja sowieso schon grundparanoid, wenn du Cthulhu spielst. So, ne? Also ich meine, das weiß ich aus meinen beiden Sessions mit dir jetzt, ne? Dass man hier wirklich sitzt und wenn du dann als Spielleiter sagst, so, dir läuft gerade irgendwie so ein Schauer über den Rücken, dann läuft dir einfach auch so ein fucking Schauer über den Rücken. So, ne? Und wenn du dann irgendwie noch in die Schublade greifst und dann ist da wirklich irgendwie noch ein angeranzter Zettel drin oder irgendwie was, dann ist das schon irgendwie Ja, immersiv, ne? Das ist krass.
Ja, der hat dann letztendlich in seinem eigenen Haus versteckt Sachen gefunden, die er zusammenstecken musste, um halt so ein Puzzle zu lösen.
Ja.
Und es war halt super cool, wie gesagt, weil es online war, die große Entfernung. Und das ist jetzt so viele Jahre her und ich glaube, wir reden immer noch so oft halt darüber, ne? Ja. Wenn wir darüber sprechen, so hey, was war so das Coolste in Pen and Paper in letzter Zeit, dann war es halt immer das. Und das freut mich halt natürlich auch total.
Ja, das ist auch eine geile Geschichte. Also macht Spaß, die zuzuhören. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es für ihn eben ein cooler Moment war und dann für dich als Spieler dann natürlich auch, wenn du jemanden dann so eine Erfahrung schenkst. So.
Ich sag dir, in 2-3 Monaten geht es hier um Torges Top 10 Spielleiter-Momente.
Sagst du jetzt. Ja, wir werden mal sehen. Also ich werde mich vorbereiten. Vielleicht werde ich mich und da nochmal ein paar Tipps abholen, aber ich glaube, dass du mich jetzt damit auf jeden Fall schon ganz gut vorbereitet hast.
Ja, erstmal.
Es sei denn, dir fällt jetzt noch irgendwie was Großartiges ein, was du mir mit auf den Weg geben möchtest.
Also ich habe was Großartiges, aber es ist nicht für dich. Mhm. Und zwar habe ich noch einen letzten Shoutout.
Ja.
Und zwar Shoutout an Valentin vom Rolldrauf-Podcast. Auch ein Pen-and-Paper-Podcast. Die machen Actual Play super cool mit selbstgemachter Musik. Die legen da Sounds rein von Schüssen über Türen und Hall-Effekten, wenn man in Gebäuden redet. Also es ist auf Hörspielniveau super, super cool. Den durften wir jetzt kennenlernen. Super cooler Dude soweit. Und ja, also wenn es euch mal zu lange dauert, bis unsere Folgen raus sind, gönnt euch die. Ist eine gute Sache. Ich höre es mir auch selber an. Und das war's dann schon wieder mit Rollen mit den Besten.
Würde ich auch sagen.
Bleibt gesund, wascht euch die Hände.
Und bis bald.
Bis dann.
Ciao.